Unser Thema heute lautet alter Gott, neue Götter. Alter Gott, neue Götter, moderner Fortschritt oder Rückschritt? Das ist die Frage. Manches von dem, was uns als neu begegnet, ist ja manchmal gar nicht wirklich neu. Manches kommt nur wieder neu in Mode. Man spricht dann so vom Retro-Look. Unsere Gesellschaft bezeichnet sich als postmodern, also man hat die Moderne hinter sich gelassen. Gleichzeitig sind aber viele Elemente wieder aus der Moderne vorhanden. Also Fortschritt ist manchmal auch Rückblick, eigentlich immer irgendwie, manchmal leider aber auch Rückschritt. Und da soll es uns heute drum gehen. In Bezug auf Gott, die neuen Götter, die modernen Götter im Vergleich zum alten Gott. Und da steigen wir heute ein zum vorletzten Mal in das Buch Daniel. Und wir machen genau dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Daniel hat ja mit einem Engelwesen, einem Himmelswesen zu tun gehabt, einem Mann und einem Engel. Da hat sich ein Gespräch entwickelt. Und an dieser Stelle geht es jetzt heute hier einfach direkt weiter. Daniel 11, Vers 2. Dort heißt es: Jetzt will ich dir mitteilen, was mit Sicherheit zukünftig geschehen wird. Noch drei Könige werden über Persien regieren. Danach kommt ein vierter, der reicher sein wird als alle seine Vorgänger. Wenn er durch seinen Reichtum zu großer Macht gelangt ist, wird er sie gegen das Königreich der Griechen aufbieten. Ja, und dieser große Machthaber, über den es hier geht, das ist Xerxes der Erste, König von Persien. Wir sind also wieder mitten in der antiken Zeitgeschichte. Es geht hier um Xerxes. Xerxes war so recht mächtig. Das Persische Reich war auf dem Höhepunkt seiner Macht und er versuchte jetzt endlich diese freien griechischen Stadtstaaten endgültig zu kassieren, ihn in den Todesstoß zu versetzen. Wer Actionfilme mag, hat vielleicht den Film 300 gesehen, ja, oder Rise of an Empire. Ne, da wird das sehr dramatisch und actionreich in Szene gesetzt, diese Schlacht zwischen den Truppen von Xerxes und den griechischen Stadtstaaten. Dann geht's aber weiter. Ne? Die Perser sind ja irgendwann von der Weltbühne verschwunden. Das wird dann auch hier wieder deutlich in Vers 3. Dort heißt es: Dann wird ein großer Held König von Griechenland werden. Er wird mit großer Macht regieren und alle seine Pläne ausführen. Und hierbei geht's jetzt um Alexander den Großen. Er hat das griechische Großreich geschaffen. Er konnte diese Stadtstaaten vereinen und hat unheimlich Expansion und Eroberung betrieben. Er ist ja aber dann sehr früh gestorben ohne Nachfolger. Das haben wir dann hier in Vers 4. Aber kaum hat er sein Ziel erreicht, so bricht sein Reich wieder auseinander und zerfällt in vier Teile nach den vier Himmelsrichtungen. Keines der Teilreiche erreicht die Macht, die er in seiner Hand vereinigt hatte. Und nicht seine Nachkommen herrschen dort, sondern das Erbe fällt anderen zu. Sein Königshaus wird vollständig ausgelöscht. Und so kam es dann auch. Alexander der Große hatte keinen Erben. Stattdessen haben sich seine vier Generäle sein Reich untereinander aufgeteilt. Jeder hat sich zum König erklärt und sie haben dann gegeneinander Krieg geführt. Am Ende sind eigentlich nur zwei übrig geblieben. Die Nachfahren von seinem General Seleukos, also zunächst Seleukos selber und dann seine Nachfahren, die sogenannten Seleukiden. Und dann sein anderer General Ptolemäus hieß der. Und der hat dann das Geschlecht der Ptolemäer begründet. Und diese zwei Königshäuser blieben dann übrig und haben eigentlich permanent gegeneinander Krieg geführt. Ich habe hier auch mal eine Karte. Also dieser grüne obere Teil dort, das ist das Reich der Seleukiden. Und dieser orange, das sind die Ptolemäer. Genau, also Nord und Süd. Und das wird in unserem Text auch immer wieder vorkommen, dass Nord und Süd gegeneinander kämpft. Und ihr seht schon hier im Mittelmeer rechts, dazwischen eingekeilt und ständig von diesen Kriegen betroffen, ist Israel, das Volk Gottes. Und das wird jetzt sehr ausführlich beschrieben in unserem Text in den Versen 5 bis 28. Das spare ich uns aber aus, das würde sonst viel, viel zu lang. Ich werde das aber in die E-Mail zur Nachbearbeitung mit reinnehmen, da wird es auch einen Überblick geben. Und dasselbe gilt für den letzten Teil vom Kapitel, die Verse 40 bis 45, da werde ich auch so einen Überblick über die Herrschenden mitgeben, dass ihr euch das dann selber, wenn ihr wollt, erarbeiten könnt, persönlich oder in der Gruppe, im Hausbibelkreis oder wo auch immer ihr das möchtet. Also es könnte sich lohnen, die Nachbearbeitungs-E-Mail zu abonnieren. Wer es noch nicht gemacht hat, darf es gerne tun. Ich bekam jetzt die Rückmeldung, dass das wohl sehr hilfreich ist. Und herzliche Einladung, wer hier auch noch selber mehr in dieses Kapitel reingehen möchte. Wir steigen jetzt ein in Vers 29. Dort heißt es, nach einer von Gott bestimmten Zeit zieht er von Neuem mit einem Heer gegen das Reich des Südens. Aber diesmal wird es nicht so enden wie beim ersten Mal. Und hier geht es jetzt um Antiochus Epiphanes, Antiochus den vierten Epiphanes, einer der Seleukiden. Um ihn geht es hier jetzt ständig und auch darum, was er mit Israel vorhatte oder mit Israel gemacht hat. Also er kommt aus diesem grünen Bereich jetzt Richtung Süden, heißt es hier. Es wird aber nicht so sein wie beim ersten Mal. Er hat das schon mal gemacht, da war er sehr erfolgreich. Jetzt wird es ihm nicht gelingen, heißt es dann im nächsten Vers. Da heißt es, von Westen her treffen Schiffe ein und zwingen ihn durch Drohungen zur Umkehr. Hier geht es um römische Truppen, römischen Einfluss. Die Römer waren damals auch schon eine Großmacht. Und Antiochus Epiphanes, der kam tatsächlich bis vor Alexandria. Ich habe hier mal eine Karte, ja, und dieser rote Pfeil hier, das ist Alexandria, ja, und er kam aus diesem grünen Bereich, also der hat schon ganz schön was erobert und das wurde den Römern jetzt zu viel. Da wurde ihm eine Abordnung gesandt und ihm deutlich gemacht, du ziehst dich zurück oder du hast ein Problem, und das musste Antiochus dann auch tun mit seinen Truppen. Also es ist ihm jetzt wieder nicht gelungen, dieses Südreich, diese Ptolemäer komplett zu erobern. Er war entsprechend angefressen, ne? Man könnte sagen, er war sickig, ne? Und das kommt dann auch raus hier im zweiten Teil von Vers 30. Dort heißt es, darauf lässt er seinen Zorn am Gottesvolk und seinem Glauben aus. Er verbündet sich mit denen im Volk, die ihrem Gott untreu geworden sind, und schickt seine Truppen. Diese werden das Heiligtum entweihen, die täglichen Opfer abschaffen und das entsetzliche Scheusal dort aufstellen. Also Antiochus hat dann sich einfach Israel und das ganze Zeug gekrallt, hat sich Jerusalem unter den Nagel gerissen, hat den Tempel besetzt, er hat den Tempel dem griechischen Gott Zeus geweiht. Antiochus war ja von der griechischen Kultur her geprägt. Er hat Schweine im Tempel geopfert, die für die Juden ja unrein waren, hat dem Gott Zeus entsprechende Standbilder oder Götzenstatuen aufgestellt, also diese Scheusale hier. Und er hat allgemein verboten, nach dem jüdischen Gesetz zu leben. Also es war eigentlich der Versuch, den jüdischen Glauben und den Glauben an Gott und den Gottesbund auszurotten. Und das ist ihm auch beinahe beinahe geglückt. Ja? Weil er ging einerseits halt brutal vor, andererseits war er auch ein geschickter Taktiker und Diplomat. Das haben wir dann hier in Vers 32, dort heißt es, er bringt die Menschen, die es mit dem Bund Gottes und seinem Gesetz nicht ernst nehmen, mit List und Tücke so weit, dass sie ihren Glauben preisgeben. Also die Leute, die jetzt nicht so stark im Glauben waren und den Glauben an Gott halt mehr traditionell gelebt haben, weil sie sind halt in das Volk Gottes ja hineingewachsen, die ganze Kultur war so geprägt. Ne? Gibt es auch heutzutage, dass man einfach in der Gemeinde groß wird und so reinwächst, aber das Ganze gar nicht so selbst meins geworden ist. Diese Leute bekommt er zum Abfall durch List und Tücke. Sie geben ihren Glauben preis, aber die anderen, die ihrem Gott treu sind, bleiben fest und halten sich weiter an Gottes Gesetz. Die Gesellschaft ist an der Stelle jetzt also gespalten. Es gibt auch einsichtige Männer, heißt es. Einsichtige Männer aus dem Volk werden viele auf den rechten Weg weisen. Also Leute, die Gott kennen, die den Bund kennen, Einsichtige, die werden jetzt den Leuten schon sagen, passt auf, bleibt am Bund dran, nimmt nicht diese fremden Götter an. Also hier wird Anleitung geschehen, Wegweisung, wie man jetzt mit Gott leben soll. Dafür werden sie aber verfolgt werden, mit Feuer und Schwert heißt es dazu. Manche werden verhaftet und ihr Besitz wird geplündert, weil sie ja dadurch den Machtanspruch von Antiochus und von seinem Gott in Frage stellen. Also wir haben eine richtig heftige Verfolgungssituation. Dann geht's hier weiter. Während der Verfolgungszeit erfahren sie aber von gewisser Seite ein wenig Hilfe. Also es gibt auch Hilfe von verschiedenen Stellen, verschiedenen Seiten. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber viele andere schließen sich ihnen nur dem Schein nach an. Also manche sind da einfach nur scheinheilig und sagen, klar, gehören zu Gott und dem lebendigen Gott, aber in Wahrheit haben sie es dann doch eher mit Antiochus, seinem griechischen Gott und seiner griechischen Kultur. Also richtig heftige Zeiten. Eigentlich ein erster Holocaust der Antike mit dem Versuch, jüdisches Leben, jüdische Kultur, jüdischen Glauben auszurotten. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich letztes Jahr ein bisschen ein schwieriges Jahr hatte. Meine Eltern mussten ihr Haus verlassen, das sie gebaut haben und in dem sie über 60 Jahre lebten und sind in ein betreutes Wohnen gezogen, in so einem Pflegeheim. Seitdem ist regelmäßig jemand im Haus, wir haben modernisiert und regelmäßig guckt jemand nach dem Haus. Aber meine Eltern wohnen halt nicht mehr dort. Und ich habe mich immer noch nicht dran gewohnt, dass die nicht mehr dort wohnen. Eigentlich weckt alles irgendwie Erinnerungen, aber sie sind halt nicht mehr da. Deswegen hat es jetzt auch keinen Zweck, wenn ich in dem Haus hänge und das Haus verehre und die ganzen Dinge, die da drin sind. Wenn ich meine Eltern besuchen will, muss ich jetzt halt ins betreute Wohnen, ins Pflegeheim. Dort kann ich dann Kontakt und Gemeinschaft mit ihnen haben. Das Haus ist leer. Dort wohnen sie nicht mehr. Und das ist das Prinzip und auch Grundproblem, das wir hier in dem Text haben. Antiochus hat den Tempel entweiht. Gott wohnt dort nicht mehr. Dort wohnt jetzt der Gott Zeus. Es ist dort kein Gottesdienst mehr für den Gott Israels, für den Herrn, für den Bundesgott möglich. Und für viele, die da eher nur traditionell mitgemacht haben und an den äußeren Dingen hingen, war das dann auch der Grund zu sagen, okay, dann nehmen wir halt diesen anderen Gott Zeus an, da geht es uns auch besser. Sie hingen einfach an dem Äußeren, an dieser Form. Aber das hilft nichts. Der Glaube an Gott hängt nicht an Gegenständen, sakralen Räumen, sondern hängt ja an der Person Gottes selbst. Es geht um Beziehung. Genauso wie ich die Beziehung zu meinen Eltern pflegen will und deswegen zu ihnen gehe und nicht ins leere Haus. Der Bund mit Gott war immer ein Bund auf Du und Du, auf Beziehungsebene. Und die Verständigen im Volk, die haben das kapiert. Die wussten, Gott hängt nicht vom Tempel ab. Wir können weiterhin zu ihm beten, weiterhin mit ihm leben. Er ist weiterhin da und so sind sie an ihrem Glauben dran geblieben. Die anderen, die das mehr so traditionell und so ein bisschen übernommen haben, die im Äußerlichen hingen, haben das halt anders gesehen. Also letztlich hat diese Verfolgung eigentlich nur zutage gebracht, was innerlich eigentlich schon da war. Manche standen tatsächlich im Bund mit Gott, waren glaubend. Das heißt ja auch schon im Alten Testament, wer glaubt, wird gerettet werden. Manche waren einfach nur traditionell dran. Und so kommen wir zur ersten Botschaft für uns heute. Zur ersten Botschaft für uns, die lautet: Der Bundesgott, der Bundesgott oder der Bund, und zwar beziehungsorientiert. Beziehungsorientiert. Der Bundesgott, der Bund, beziehungsorientiert. Nicht sakral orientiert oder irgendwie sachorientiert oder an traditionellen Abläufen orientiert, sondern an der persönlichen Beziehung auf Du und Du. Darum wurde Jesus ja auch Mensch. Und hat er durch den neuen Bund das Neue Testament ins Leben gerufen. Und im Neuen Testament haben wir keine Tempel mehr, Sakralgebäude und, sondern wir leben mit Jesus verbunden durch den Geist. Und die Verständigen damals haben schon so gelebt. Und zu diesen Verständigen gehörte auch Daniel, ja, die Hauptperson in unserem Buch, in unserem Text. Ihm wird das Ganze hier ja gesagt. Und wie das bei ihm war, das erfahren wir hier in Kapitel 1, Vers 8. Dort heißt es, Daniel war in seinem Herzen fest entschlossen, kein Essen und Trinken von der Tafel des Königs anzurühren, um sich nicht unrein zu machen oder nicht unrein zu werden. Um am Tempelgottesdienst teilzunehmen, musste man rein sein, musste Reinheitsgebote, Gottesgebote einhalten. Also der eigentliche Gottesdienst lief im Alltag. War man unrein, konnte man gar nicht in den Tempel gehen. Deswegen war in Israel ja alles nach Gottes Geboten geregelt. Jetzt war Daniel ja aber verschleppt worden, haben wir am Anfang schon gehört, der Reihe. Er war nach Babylon verschleppt worden. Die Babylonier haben später den Tempel zerstört. Eigentlich hat er überhaupt keinen Grund mehr gehabt, jetzt irgendwie auf Gottes Gebote und seine kultische Reinheit zu achten, weil es gab es ja sowieso alles nicht mehr. Er hätte jetzt einfach auch die babylonischen Götter annehmen können und hätte seine Ruhe gehabt. Aber genau das tut er nicht. Er kann es nicht, weil Gott und seine Gebote in seinem Herzen waren. Sein Herz gehörte Gott. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte er jetzt in dem neuen Umfeld, wo alles Gewohnte und Traditionelle weggebrochen ist, eine Glaubenskrise bekommen oder hätte den Glauben an den Nagel gehängt oder eben diese anderen Götter angenommen. Aber er hat es nicht getan. Und deswegen ist das Buch Daniel entstanden, so wie wir es haben. Er hing nicht an Formen, Traditionen, Gewohnheiten, sondern sein Herz gehörte Gott. Und die momentane Corona-Zeit ist auch so eine Prüfung und Läuterung, sage ich mal, wie wir es hier bei Antiochus haben. Natürlich werden wir nicht verfolgt, Gott sei Dank nicht. Ja, wir haben Religionsfreiheit, wir haben eine gute Verfassung in unserem Land. Aber Corona zeigt auch an vielen Stellen, ob wir mehr an den Traditionen, Gewohnheiten und Formen hängen oder ob unser Herz Jesus gehört und unser Gottesdienst im Alltag stattfindet und wir mit ihm leben, auch wenn manches, wie es vorher war, so nicht mehr möglich ist. Ist das nicht der Fall, bist du nicht wirklich dran, wirst du in die Krise kommen oder du hast wahrscheinlich schon lang den Kontakt zur Gemeinde aufgegeben oder fallen lassen. Oder es wird vielleicht irgendwann dazu kommen, weil du dann mehr an anderen Dingen hängst, aber dein Herz nicht Gott und Jesus gehört. Also die Corona-Zeit zeigt, ob der Kern stimmt. Und dieser Kern wird dann auch im Neuen Testament deutlich beschrieben, hier im Hebräerbrief. Dort heißt es, der neue Bund oder das Neue Testament, den ich mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Also es geht darum, dass Gottes Willen, Wollen, Fühlen, eben seine Persönlichkeit, Identität, das wird ja alles ausgedrückt in seinen Geboten, dass das alles Teil von mir, von meiner Persönlichkeit, von meinem Wesen wird. Und das ist dann völlig unabhängig von den äußeren Rahmenbedingungen. Das sehen wir hier bei Daniel. Das sehen wir bei diesen Verständigen zur Zeit von Antiochus Epiphanes. Und das ist der Kern vom neuen Bund. Also frag dich, ob dieser Prozess bei dir geschehen ist. Hast du Gott und Jesus gesagt, hier ist mein altes Wesen, meine alte Persönlichkeit, nimm das raus und gib mir eine neue Persönlichkeit. Deine Persönlichkeit, deine Identität, deine Art zu denken, zu fühlen, wahrzunehmen, zu wollen, zu handeln und zu reden. Jesus ist Mensch geworden, damit wir in dem Sinn Kinder Gottes werden können und diese andere Identität bekommen können. Dazu hat er seine Identität verlassen, wurde Mensch, damit wir Gottes Identität bekommen können. Der Schlüssel zu alledem ist der Heilige Geist, ist der Geist Gottes. Er schreibt seine Gebote, Gottes Persönlichkeit in meine Persönlichkeit, mein Denken, mein Gewissen, mein Herz. Das ist der Schlüssel. Und Corona offenbart gerade permanent, bei wem das geschehen ist und bei wem nicht. Corona sorgt in dem Sinn für Klarheit. Vielleicht brauchen wir diese Klarheit ja mal wieder. Und nur wer in dem Sinn jetzt auch verständig wurde, kann den Rest der Botschaft von Daniel diese Zukunftsprophetien und überhaupt die Zukunftsprophetien der Bibel richtig verstehen. Jesus hat ja gesagt, der Tempel wird zerstört werden. 70 nach Christus ist das dann auch durch die Römer geschehen. Der Grund war aber nicht nur, dass der Tempelgottesdienst wieder korrupt war und alles, sondern dass man ihn nicht mehr braucht. Jesus selber, Gott selber ist ja da. Das Heilige ist er, nicht das Tempelgebäude. Muss man sich mal vorstellen. Er muss mit den Tempelleuten, den Hohepriestern diskutieren, weil er den Tempel ausgeräumt hat. Der Tempel war für sie das Heilige und die Form und alles. Aber Gott war da, Jesus war da. Er ist der Heilige, er ist Gott selbst. Bei ihm ist der Tempel, nicht im Gebäude. Und so sagt er dann auch einer Frau, die mit ihm diskutieren will, wo jetzt der richtige Tempel ist. Es gab damals zwei Tempel, die Samariter hatten einen eigenen. Dann sagt er, gute Frau, es wird völlig egal sein, wo man anbetet. Wir werden keinen Tempel mehr brauchen. Denn Jesus opfert sich ein für alle Mal. Es wird nie mehr Altes Testament sein. Es gibt keine Opfer mehr. Laut Hebräer 9, Vers 14 oder 15, einer der zwei Verse, gilt sein Opfer rückwirkend für die Zeit vom Alten Testament. Das Alte Testament ist vorbei. Es beginnt etwas Neues. Es beginnt die direkte Gottesbeziehung. Und da wird nur noch wichtig sein, dass man Gott richtig anbetet, in Geist und Wahrheit. Er sagt auch dieser Frau, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Das können sie, wenn sie den Geist Gottes haben und dadurch Gottes Persönlichkeit. Sie sind dann immer mit ihm verbunden. Ein Tempel, Sakralgebäude, Rituale, irgendwelche Formen braucht es dazu nicht mehr. Und darum sind die Verständigen damals nicht in die Krise geraten, sondern ihr Glaube und ihr Glaubensleben blieb ungebrochen. Hängt man aber mehr an den Äußerlichkeiten, Traditionen, Formen, dann hat man natürlich ein Problem. Aber darum ging es nie und darum ging es im Neuen Testament erst recht nicht. Der Tempel im Neuen Testament sind die, die zu Jesus gehören, die in diesem Sinn den Geist haben. Der neutestamentliche Tempel ist die Gemeinde. Das haben wir hier zum Beispiel im Korintherbrief, dort heißt es, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben, ihr gehört nicht mehr euch selbst. Im 2. Petrusbrief wird das dann auch nochmal sehr betont, 2. Petrus 3, da wird gesagt, ihr seid das heilige Volk, die heilige Priesterschaft, ihr seid lebendige Steine, der Tempel bist du, wenn du den Geist Gottes hast. Und da, wo die zusammenkommen, die den Geist haben, dort ist die Gemeinde Jesu. Und diese Gemeinde freut sich, wenn noch andere hinzukommen, neugierig sind, auch mal gucken wollen und auch Jesus kennenlernen, seine Liebe spüren und ewiges Leben bekommen. Das ist der Tempel. Der Tempel, den wir jetzt so als Heiligtum und so sehen, der ist im Himmel. Das haben wir hier im Hebräerbrief. Dort heißt es, Christus ging nicht in ein Allerheiligstes, das Menschen errichtet haben und das nur noch eine unvollkommene Nachbildung des wirklichen Allerheiligsten ist. Er ging in den Himmel selbst und von jetzt an ständig in der Gegenwart Gottes, bei Gott, bei ihm, für uns einzutreten. Also Jesus ist unser wahre Priester, der richtige oberste Priester. Er hat sich am Kreuz geopfert, auferstanden, kehrte dann zurück in den Himmel. Dort ist der wahre Tempel beim Thron Gottes. Dort ist das wahre Heiligtum. Und durch Jesus sind wir ständig damit verbunden. Es geht nicht mehr um eine unvollkommene Nachbildung hier irgendwo auf der Erde. Es geht um das wahre Heiligtum. Und dort steht Jesus und tritt für uns ein, vermittelt für uns zwischen uns und Gott. Damit wir auch dorthin kommen können. In das neue Reich Gottes zum ewigen Leben. Es ist sehr wichtig, das verstanden zu haben, sonst wird man viele Dinge, die prophetische Botschaft der Bibel für unsere Zeit und für die Zukunft, nicht verstehen. Man wird sie missverstehen. Zum Beispiel hier die Aussage in 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Hier heißt es, er wird sich gegen alles auflehnen und sich über alles erheben, was als göttlich und verehrungswürdig gilt. Ja, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und wird behaupten, er sei Gott. Hier geht es um das Antichristliche, das Böse in Person. Der Vers könnte eigentlich genauso gut in Daniel stehen. Ja? Merkt ihr, da gibt es erstaunliche Parallelen. Es wird also nochmal so einen Angriff auf den Tempel geben. Das Böse, Antichristliche wird sich in den Tempel setzen. Und jetzt müssen wir aufpassen, wie wir Tempel definieren. Versteht ihr? Zu der Zeit, dass das hier geschrieben wurde, war der Tempel in Jerusalem noch intakt und nicht zerstört. Jo. Dann wurde er zerstört. Aber die Römer haben sich nicht reingesetzt in den Tempel und selber getan, als wären sie Gott. Sie haben den Tempel zerstört. Jetzt ist das Tempel weg. Tja, der wahre Tempel ist in der Ewigkeit. Es geht hier um die Gemeinde. Die Gemeinde wird betroffen sein. Und wenn wir jetzt ständig auf eine Verfolgung und apokalyptische Zustände oder darauf achten, dass vielleicht irgendwie nochmal ein Tempel kommt und sich einer reinsetzt, haben wir die falsche Blickrichtung und wir werden dem auf den Leim gehen. Wir werden nicht verstehen, dass das Antichristliche da ist und wirkt, dass das Böse da ist und wirkt. Wir werden dem einfach blind auf den Leim gehen. Dass das so ist, zeigt sich zum Beispiel im ersten Johannesbrief. Dort heißt es, wer ist der Lügner? Der verneint, dass Jesus, der als Sohn Gottes erschienen ist, oder dass in Jesus der Sohn Gottes erschienen ist. Das ist der Antichrist, er verneint mit dem Sohn auch den Vater. Also da geht es letztlich um eine Lehrfrage. Genau, und da wird ja heutzutage darüber diskutiert zum Teil in der Gemeinde Jesu. Man kann es dem modernen Menschen ja nicht mehr zumuten, dass Jesus aus dem Himmel kam, der Sohn Gottes, und Mensch wurde. Da wird darüber diskutiert, geht das noch? Es wird über den Kreuzestod diskutiert. Das kann man heute ja auch dem modernen Menschen nicht mehr antun und. Ja? Das ist alles in der Gemeinde Jesu da. Johannes sagt, das ist der Antichrist. Und wenn wir jetzt ständig auf apokalyptische Zustände und dies und jenes achten, verstehen wir nicht, was eigentlich die eigentliche Bedrohung ist. Wir verstehen die prophetische Botschaft für unsere heutige Zeit nicht. Ausgehend von Daniel sollte man das aber verstehen. Die Verständigen lebten ihren Glauben, weil sie wussten, auf den Tempel kommt es letztlich nicht an. Sie wussten, der Tempel sind sie, weil sie mit Gott leben, nach seinen Willen, seinen Geboten. Der Tempel sind wir, die Gemeinde. Und ob wir das weiterhin sind, entscheidet sich an solchen Fragen wie hier. Lass uns also die prophetische Botschaft dessen verstehen. Jetzt für die Gegenwart, konkret, und auch für die Zukunft. Wir haben gerade am Anfang in der Anbetung das Glaubensbekenntnis gesungen. Darum geht's. Eine Abweichung davon würde Johannes hier nicht zulassen. Und es gibt noch andere Stellen, die das so deutlich machen. Jesus ist Mensch geworden. Er hat seine Identität aufgegeben für dich und mich, damit wir eine neue Identität bekommen und eins werden mit Gott, dem Vater. Es ist ein Tausch, ein sehr, sehr guter Tausch. Geboren in reiner Liebe. Im zweiten Teil vom Text wird deutlich, noch ein bisschen deutlicher, wie das jetzt speziell aussieht mit dieser Problematik im Tempel, in der Gemeinde Jesu. Hier heißt es zunächst einmal, der König aber wird schalten und walten, wie er will, also Antiochus Epiphanes. Er wird sich einbilden, er sei mächtiger als alle Götter. Sogar über den höchsten Gott wird er verächtlich reden. Aber das kann er nur so lange, Gott es im Zorn über sein Volk zulässt. Denn es geschieht alles genau nach einem festen Plan. Denn das Volk Gottes war eben abgewichen. Zu großen Teilen war es nur noch traditionelle Show. Und durch Antiochus sorgt Gott nun für die nötige Klarheit. Und es zeigt sich, wessen Herz Gott gehört, wer wirklich den Bund für die Ewigkeit mit ihm geschlossen hat und wer nicht. Genauso wie das unsere Corona-Zeit momentan an vielen Stellen zeigt. Hier heißt es, dieser König missachtet selbst die Götter, die seine Vorfahren verehrten. Dem wird nichts heilig sein, es geht nur um seinen Gott, um sein Ich letztlich. Auch den Lieblingsgott der Frauen, den wird er verunehren. Jeden Gott ohne Ausnahme verachtet er, über jeden erhebt er sich. Ne? Interessant, Lieblingsgott der Frauen. Ne? Es gab damals ja verschiedene Götter und manche waren sehr beliebt bei den Frauen. Hier geht es wahrscheinlich um den kananäischen Gott Tammuz. Bei den Griechen hieß er wahrscheinlich Adonis und bei den Ägyptern sehr wahrscheinlich Osiris. Der war sehr beliebt damals bei den Frauen. Auch das wird er nicht zulassen, platt machen. Er wird so eine Zentralisierung machen, Staatsreligion, wo er das Oberhaupt ist, um damit seine Macht zu zementieren. Stattdessen heißt es hier, verehrt er den Gott der Festungen, den seine Vorfahren noch nicht gekannt haben. Er wird ihm Gold, Silber, Edelsteine, andere kostbare Geschenke machen. Hier wird überzeugend oder übereinstimmend gesehen, dass es hier um Zeus geht. Er hat ja den Tempel, den Zeus, geweiht. Und dass er Zeus eben als die wahre Macht gesehen hat und die Festungen, die er eingenommen hat im Namen Zeus und die anderen Festungen, die er dann wieder Zeus geweiht hat. Also das ist so eine Mischung aus Religion und militärischer Gewalt. So geht er hier vor. Sein Gott ist der Gott der Festungen. Ja, und mit Hilfe dieses fremden Gottes wird er dann auch starke Festungen zu Fall bringen. Und wer seinen Gott verehrt, den überhäuft er mit Ehren, gibt ihm Land und Herrschaft über viele Menschen. Also wer sich auf Antiochus und sein System, seine Kultur einlässt, dem geht's gut, der wird befördert, der kommt nach oben, der steigt gesellschaftlich auf. Ganz typisch, wie wir es an vielen Stellen in der Geschichte ja schon hatten und auch heutzutage leider haben. Ich habe mal im Internet recherchiert nach modernen Göttern. Was sind eigentlich die Götter? Oder der Gott, den die Leute heute haben. Und ich bin auf 4 gestoßen, die sind immer wieder gekommen. Fand ich sehr interessant. Der erste Gott, hieß es, sind Idole und Stars, bekannte Persönlichkeiten. Und das stark damit gekoppelt, selber Star zu sein und groß rauszukommen. Darum sind Castingshows ja gerade so wichtig, ne? Eigentlich kann ja jeder ein Star sein, ne? Und sich auf Instagram oder sonst wo gut zu präsentieren, das ist für viele Leute unendlich wichtig. Ja? Klicks und Likes sind geradezu ihr Lebenselixier. Das ist so einer der Götter heutzutage. An zweiter Stelle kam dann Geld, das ist aber eng mit dem ersten verbunden. Weil wenn man groß rauskommt und so, kommt man ja auch zu Geld. Geld. Hat mich eigentlich gar nicht überrascht, dass Geld dabei ist. Der dritte wurde dann genannt, da geht es um Aussehen, um Körperlichkeit und um Style. Und das hängt da wieder mit Geld und dem ersten zusammen. Merkt ihr, das ist so eins ineinander drin. Style ist sehr wichtig. Aussehen, Körperlichkeit, fit sein, gesund sein und diese ganzen Dinge. Und der vierte Gott, der genannt wurde, ist wieder die Summe aus alledem, das ist gesellschaftliche Anerkennung. Die sucht man heute eben stark, indem man sich in den Medien, sozialen Medien und so, entsprechend präsentiert. Je mehr Leute einen gesehen haben und so weiter, und das passt wieder gut zu den ersten drei. Also das ist so ein Kreislauf. Fasst man das zusammen, könnte man sagen, der moderne Gott ist das eigene Ich. Darum geht's. Und ja, schon die ersten Menschen wollten ja selber Gott sein. Also ich bin erstaunt, dass sich da eigentlich nichts geändert hat. Es hat im Gegenteil noch zugenommen. Und das haben wir auch alles hier bei Antiochus Epiphanes. Im Alten Testament steht, du sollst Gott, deinen Nächsten lieben, du sollst Gott lieben wie dich selbst und deinen Nächsten, deine Mitmenschen wie dich selbst. Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand. Wir kennen das aus dem Alten Testament, weil Jesus es sagt. Es ist aber ein Zitat aus dem Alten Testament. Jesus zitiert ja oft das Alte Testament. Und so war die Gesellschaft Israels damals aufgebaut. Es ging stark um das Gesamte, dass man gemeinsam Volk Gottes ist und gemeinsam mit Gott im Bund steht. Die Gesetzgebung war so gemacht, dass niemand gewaltig arm oder gewaltig reich werden konnte. Der König selber unterlag dem Gesetz Gottes. Es war eine gute Gesellschaftsordnung. Antiochus hat das alles aufgelöst. Er brannte die griechische Kultur. In der griechischen Kultur war Körperlichkeit, athletisch zu sein, enorm wichtig. Und so entstand in Jerusalem eine griechische Polis, eine griechische Stadt. Es gab dort so Sportwettkämpfe. Da waren die traditionell, die Athleten bei so griechischen Sportwettkämpfen waren nackt, die haben nackt daran teilgenommen. Es gibt Priester, die im Tempel Gott gedient haben, die haben daran teilgenommen, nackt an diesen Sportwettkämpfen. Das war früher undenkbar. Es sind Theater entstanden, um sich zu präsentieren, um die eigene Redekunst hervorzustellen und, und. Es wurde ganz, ganz stark der Mensch oder das eigene Ich ins Zentrum gestellt. Das kannte Israel als Gesellschaft so vorher nicht. Gott hatte eine andere Ordnung gegeben. Da ging es mehr um Miteinander, um das Soziale, dass alle ihm gegenüber gleich verantwortlich sind. Und Antiochus hat das aufgelöst. Und auch sein Gott Zeus. Bei diesem Gott Zeus ging es letztlich wie bei allen Götzen auch nur darum, irgendwie die Bedürfnisse dieses Gottes zu befriedigen, dass er dann meine befriedigt. Also ich habe geopfert und Gottesdienst geübt, damit der dann tut, was ich will. Also auch da ging es letztlich nur wieder um mich. Das ist etwas ganz anderes als die Beziehung zum Bundesgott. Das ist ein ganz anderes Denken, eine ganz andere Kultur, ein komplett anderer Lifestyle, als er vorher war, als Gott noch der König im Land war. Und so kommen wir zur zweiten Botschaft für uns heute und auch der letzten Botschaft für heute. Der andere Gott, der ist das Ich. Der andere Gott ist das Ich. Oder diese neuen modernen Götter, die man heute im Internet findet. Gib mal ein, moderne Götter. Sind letztlich Formen des Ichs. Es geht um mich. Und das ist etwas ganz anderes als der Bezug zu Gott. Gott hat sich in Jesus für dich aufgegeben. Das würde ein Zeus oder ein anderer Gott nie tun. Und er verlangt, dass du im Gegenzug dich und dein altes Ich für ihn aufgibst und ihr so eins werdet und dadurch Gemeinschaft habt, jetzt schon und in Ewigkeit. Es geht darum, mit ihm den Bund fürs Leben, den Bund für die Ewigkeit zu schließen. Das kann man mit dem Bundesgott. Die anderen Götter lassen das nicht zu. Und hier gibt es jetzt unheimlich viele Parallelen zwischen Antiochus und dem, was er getan hat, und heute. Ich möchte nur ein paar davon aufzeigen als weitere prophetische Botschaft für uns heute, für unsere Zeit, Gesellschaft und für uns als Gemeinde Jesu. Antiochus wollte ja laut Vers 30 den Bund auflösen, er hat die Opfer aufgelöst, er hat die Gesetze aufgelöst, weil das ja nicht in seine Vorstellung passte. Er brachte jetzt was anderes, was Besseres, was Moderneres, ne, wo mehr der Mensch so im Mittelpunkt steht. Und viele aus dem Gottesvolk haben das ja mitgemacht. Und das kann man heute sehen in der Gemeinde Jesu heute. Heute wird vieles, was in der Bibel steht, was an Gottes Geboten genannt wird, eigentlich nur noch so weit akzeptiert, wie es irgendwie mir in den Kram passt oder wie es gerade gesellschaftlich dran ist. Man möchte das Menschenbild und Gott anders, den Menschen anders definieren. Unsere Verfassung fußt ja auf den Geboten Gottes. In der Präambel heißt es, in der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und da geht es um Menschenwürde. Das fußt alles auf Gott, auf seinen Geboten und dass wir Geschöpfe sind. Das möchte man heute anders machen, anders definieren. Das ist alt, das kann man den modernen Menschen nicht mehr zumuten, dieses jüdisch-christliche Menschenbild. Man ist ja heute viel besser und humaner. Aber gerade momentan läuft ein Vorstoß, Abtreibung bis zur Geburt zu legalisieren. Versteht ihr? Abtreibung bis zur Geburt. Kannst du dir vorstellen, wie ein Baby aussieht, das kurz vor der Geburt abgetrieben wird und dann in die Tonne geschmissen wird? Ist das Fortschritt? Frag dich das mal, ist das Fortschritt? Also vieles ist einfach Rückschritt. Wenn wir unsere Basis aufgeben, Gottes Gebote aufgeben, geben wir unsere Lebensgrundlage, unsere Basis auf, unsere Verfassung, letztlich alles. Wir werden zu einer komplett andersartigen Gesellschaft, wie Israel damals zur Zeit von Antiochus Epiphanes. Dann haben wir gerade gesehen, dass viele im Gottesvolk den anderen Gott ja angenommen haben, weil es ihnen viele Vorteile gebracht hat. Es ging ihnen dann ja viel, viel besser. Und das ist auch so ein Trend heutzutage, dass ausgehend von der Bibel oder vom Evangelium eigentlich nur noch das betont wird oder gepredigt wird, was uns heutzutage dienlich ist und hilft. Das ist eng verknüpft mit dem, was ich gerade schon gesagt habe. Aber das geht dann so in die Richtung, dass es halt um Gerechtigkeit geht und Ökologie und Sozialthemen. Das ist dann Evangelium. Erlöst zu sein bedeutet dann, diese Dinge hier in der Welt einfach besser hinzubekommen. Und das ist ja sehr wichtig. Ja, das ist ja nicht falsch. Wir brauchen das unbedingt. Und da steht auch viel dazu in der Bibel. Das gehört zum Evangelium. Das Evangelium beinhaltet eine wunderbare, tolle und segensreiche Diesseitsperspektive. Die ist da. Das ist wichtig. Aber sie ist nur ein Teil des Evangeliums. Die Bibel ist der Meinung, der Grund, warum bei uns manches in unserer Gesellschaft und Welt aus den Fugen ist, ist der, dass wir nicht mehr im Einklang mit Gott sind, dass wir lieber selber Gott sind. Und dann muss ich mehr haben, höher, schneller, weiter als der andere. Dann muss ich mehr ausbeuten, mehr ernten und so weiter. Das ist der Grund. Gott hat den ersten Menschen vor dem Sündenfall gesagt, sie sollen die Erde bewahren und bebauen. Gott gab das Gebot der Nachhaltigkeit. Er hat das gegeben. Aber nachdem die Menschen selber Gott sein wollten, hat es einfach nicht mehr funktioniert. Ohne in Einklang mit Gott zu kommen, damit im Einklang mit dem Schöpfer, werden wir nicht wirklich in Einklang mit dem Mitmenschen und der Schöpfung kommen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Es gehört zusammen. Und wenn wir das trennen, verlieren wir letztlich alles. Es gibt keine wirkliche, treffende Diesseitsperspektive ohne diese Jenseitsperspektive der Versöhnung mit Gott. Manchmal habe ich heute den Eindruck, wenn man so Kirchen und Gemeinden und Predigten hört, die hätten wir auch im Bundestag oder irgendwo halten können. Eine Diesseitsperspektive und die Verhältnisse hier zu ändern, ist sehr wichtig. Und viele beteiligen sich daran. Aber diese andere Perspektive zu klären, das kann nur die Gemeinde Jesu. Durch Jesus. Das sollten wir nicht verlieren und nicht aufgeben. Denn sonst sind wir irgendwann nicht mehr relevant für Gott und Jesus. Und dann sind wir auch nicht mehr relevant für die Gesellschaft. Es gehört zusammen, es gehört untrennbar zusammen. Wer sich damals auf Antiochus eingelassen hat, dem ging es gut, haben wir gerade gesehen. Der konnte sich wohl fühlen. Ja, er bekam Geld, Ländereien, Macht, wunderbar. Dann waren sie im Einklang mit Antiochus und ihrem Gott. Und auch das ist heutzutage stark in der Gemeinde Jesu vorhanden. Ob ein Gottesdienst gut war und ob ich im Einklang mit Gott bin, wird oft daran gemessen, ob es mir gut getan hat und ob ich mich wohlgefühlt habe. Und nichts dagegen, wenn es uns gut geht und wir uns wohlfühlen. Nur das ist nicht unbedingt der Gradmesser dafür, dass ich eins bin mit Gott und Jesus. Jesus hat die Händler aus dem Tempel geprügelt. Das war sein Dienst für Gott. Er hat mal aufgeräumt. Er hat manchmal ziemlich Klartext geredet. Manchmal haben sich die Leute gar nicht wohlgefühlt, aber Jesus selber hat es gemacht, der Heilige an sich. Und da kann man nicht sagen, also das war jetzt nicht von Gott oder das passte nicht zusammen. Ne? Emotion steht viel im Mittelpunkt. Ne? Die Anbetung und Musik und das Ganze. Und das ist alles, alles wichtig. Das gehört dazu. Aber es ist nicht der Gradmesser. Ich stelle immer wieder fest, dass Leute vom Gottesdienst tief berührt sind und allem. In ihrem Leben, in ihrem Alltag zeigt sich aber nichts davon. Da spielen Gottes Gebote und seinen Willen überhaupt keine Rolle. Hier hat uns der Prophet Amos eine wichtige Botschaft zu sagen. Er sagt hier, der Herr sagt, ich hasse eure Feste und kann eure Feiern nicht ausstehen. Ja, also Amos, ne? Interessant, ne? Eure Brandopfer und Speiseopfer sind mir zuwider. Das gemästete Vieh, das ihr für das Opfermahl schlachtet, kann ich nicht mehr sehen. Das sagt Gott hier im Auftrag. Also Amos im Auftrag von Gott, ne? Also es ist... Also, das ist wieder so ein Text, da muss ich lachen, aber eigentlich könnte man ja weinen. Ne? Oder Vers 23. Hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder. Euer Harfengeklimper ist mir lästig. Ne? Also nach dem Motto, Gott sagt, lasst das doch bleiben. Euer Gottesdienst ist keiner, der geht mir völlig auf den Zeiger. Ne? Und im Buch Amos wird auch beschrieben, warum. Die Leute haben schön Gottesdienst gefeiert, so im Tempel und so. Aber im Alltag war Gott nicht präsent. Seine Gebote, was er wollte, wurden nicht beachtet. Es spielte vollkommen keine Rolle. Und Gott fühlt sich auf den Arm genommen. Die kommen dann und feiern hier fromm Gottesdienst, aber ansonsten fragen sie einen feuchten Kehricht nach ihm. Ne? Da würden wir ja auch sagen, es ist scheinheilig. Ne? Ist ja auch manchmal so, ne? Auf dem kleinen Dorf, wo ich herkomme, ist das manchmal. Da sagt man, guck mal, der oder die, der rennt jeden Sonntag in die Kirche. Aber dann, ne, Gott geht's nicht anders. Ja? Dass wir Gottesdienst feiern und Gott anbeten, ist enorm wichtig. Aber dazu gehört die Anbetung, der Gottesdienst im Alltag. Ist da ein Bruch? Sehen wir, was Gott darüber denkt. Da feiern wir Gottesdienst und Gott ist gar nicht da. Würden wir merken, würdest du merken, wenn Gott in unserem Gottesdienst gar nicht mehr anwesend wäre? Würden wir das merken? Die Leute haben es nicht gemerkt. Es war schön, es war nett, die Lieder, sie haben sich wohlgefühlt, aber Gott war nicht da. Lasst uns hier diese prophetische Weisung hören. Dass wir Gottesdienste feiern, singen, anbeten ist enorm wichtig. Wir wären erstaunt, wir wären wahrscheinlich vor Neid erblasst, mal einen alttestamentlichen Gottesdienst im Tempel zu erleben. Da gab es ja keine Laien, ne? Da gab es nur professionelles Personal. Es gab einen Hohepriester, es gab die Priester, die waren das Hauptamtliche. Ganzer Lifestyle war dafür abgestimmt. Sie wurden dafür extra versorgt. Sie hatten sogar lauter spezielle Regelungen, um rein und heilig genug zu sein. Es gab die Leviten. Die Leviten waren zum Teil professionelle Sänger und Musiker im Tempel. Also da war was da. Wir würden vor Neid erblassen. Als der Tempel eingeweiht wurde, hieß es, sie sangen wie ein Mann. Das war perfekt. Es spricht nichts dagegen. Gut. Qualitativ gute Gottesdienste zu haben und Gott anzubeten. Da können wir vom Alten Testament viel lernen. Aber wenn die Priester und die Leviten ihren Alltag nicht entsprechend gelebt haben und dort Gott keine Rolle spielte und sie unrein waren, waren sie disqualifiziert. Sie konnten den Tempel nicht mal mehr betreten. Die waren nicht perfekt. Wir sind heute auch nicht perfekt. Aber versucht mal aus Gottes Perspektive zu schauen, wie das ist, wenn wir vor ihn treten, im Gottesdienst, in der Anbetung. Und unser Alltag ist völlig, in unserem Alltag ist er uns völlig egal, er spielt keine Rolle. Ist doch logisch, dass Gott mal sagt, irgendwie, die haben sie ja nicht so mehr alle, ne? Und wir sollten froh sein, dass wir einfach so singen können im Tempel. Zur Zeit vom Alten Testament konnten das nur Leviten. Du musstest aus dem Stamm Levi sein, ein gewisses Alter haben und dann erst, ne? Ob du sonst auch gut singen konntest oder Begabung, war völlig egal, es ging nicht. Du musst es Levit sein. Wir sind heute alle Priester durch den Geist, dürfen für Gott treten, beten und anbeten. Aber die Anbetung ist ein Gesamtpaket aus Gottesdienstveranstaltung und Alltag. Lasst uns das sehen. Und nicht diesen anderen Göttern, dem Ich, auf den Leim gehen. Da ist vieles, was als Fortschritt daherkommt, Rückschritt. Denn unser Gott ist unwandelbar der gleiche. Die Gesellschaft ändert sich, vieles ändert sich und das ist gut und wichtig und da gehen wir mit. Wir verweigern uns nicht, hat Daniel ja auch nicht gemacht. Der hat sich hier eingelassen auf die neue Kultur, aber bei manchen Sachen sagt er, nee, hier geht es um meine Glaubensidentität, meine Religion. Deswegen haben wir ja Religionsfreiheit. Denn es gibt Dinge, die bleiben ewig gleich, weil unser Gott ewig unwandelbar gleich bleibt. Das haben wir hier im Hebräer. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gott sei Dank. Deswegen haben wir so große Sicherheit bei ihm. Stell dir also die Frage, alter Gott, neue Götter. Ist es ein moderner Fortschritt oder vielleicht eher ein Rückschritt? Der Herr segne dich dazu. Amen.